Guten Morgen. Was ist denn das Beste an der Bergpredigt? Ja. Die sind super, ja. Die Versprechungen, die Jesus gemacht hat, sind super. Ja, jetzt traut sich natürlich niemand was sagen, weil ich dann wieder was anderes sagen werde. Also die Christliche ist wirklich mutig. Also ich finde, das Beste an der Bergpredigt ist der Bergprediger. Und wir beschäftigen uns weiter mit der Bergpredigt und wir beschäftigen uns auch weiter mit dem Bergprediger. Und der Schlüssel zur Bergpredigt sind diese leeren Hände. Alle Menschen, die mit vollen Händen zu Gott gehen und sagen, schau, was ich alles habe, wie super ich bin, denen kann Gott nichts mehr geben. Die sind schon voll. Wenn du mit leeren Händen zu Jesus kommst, dann füllt er sie. Und heute fangen wir mit diesem ersten Abschnitt in der Bergpredigt an, in dem Jesus unser Verständnis von Gottes Geboten zurechtrückt. Und dabei wird es uns die Haare aufstellen. Das wird uns komplett überfordern. Wir werden merken, wie unbequem und wie herausfordernd Gott für uns ist. Und wir werden merken, dass unsere Hände leer sind. Und dann erleben wir das Beste an der Bergpredigt. Wir beten. Wir kommen mit leeren Händen, Jesus, und wir bitten, dass du uns füllst. Lass deine Worte für uns ein Fenster werden in unsere Hoffnung und verändere du uns. Amen. So, wir sind in der Bergpredigt im Matthäusevangelium, Kapitel 5, ab Vers 21. Und was lehrt Jesus über Mord und Gewalt? Ich habe das so zusammengefasst, weil Mord im Herzen anfängt und schreckliche Konsequenzen hat, suche zuerst und zackig und zahlbar die Versöhnung. Weil Mord im Herzen anfängt und schreckliche Konsequenzen hat, suche zuerst und zackig und zahlbar die Versöhnung. Und ich lese jetzt die Worte von Jesus aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Er sagt, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Einige dich mit deinem Gläubiger rechtzeitig, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich zum Gericht, dem Gerichtsdiener übergeben, damit er dich ins Gefängnis steckt. Ich versichere dir, du kommst dort erst wieder heraus, wenn du deine Schuld bis auf den letzten Pfennig bezahlt hast. Jesus macht klar, dass Mord im Herzen beginnt. Es fängt innerlich und klein an, schon lange vor der körperlichen Gewalt. Es fängt schon mit Zorn an. Denk einfach an Kain und Abel. Kain ist auf seinen Bruder zornig geworden und dann hat er ihn erschlagen. 1. Mose Kapitel 4. Mord fängt mit mörderischem Zorn an, mit dieser unversöhnlichen Feindschaft, mit dieser böswilligen Feindschaft, mit dieser inneren Einstellung gegen einen Bruder, gegen eine Schwester. Aber es bleibt ja nicht bei den Gedanken, es bleibt fast nie nur bei den Gedanken. Du kannst jeden Konflikt entweder ausreden oder ausleben. Du kannst jeden Konflikt entweder ausreden oder ausleben. Sonst gibt es keine Möglichkeiten. Deine Einstellung kommt raus zu deinen Mitmenschen, zu deinen Geschwistern, zu deinen Nachbarn, Kollegen, Chefs. Was in dir drin ist, das sieht man dir an, das kommt irgendwie in deinem Leben raus. Und wenn der Zorn sich festgesetzt hat, dann kommen die verletzenden Worte. Idiot. Das ist ein Angriff auf die Intelligenz des anderen und dafür gehört man vor das oberste Gericht. Geh zum Teufel. Das ist ein Angriff auf die Gottesbeziehung, auf die Integrität des anderen. Wenn du das voller Zorn zu einem Bruder sagst, dann sagt Jesus dir, du wirst selbst dort landen, wenn du nicht aufhörst. Hubert von Geusern hat am Montag in einem Brief geschrieben, von verbalen Feindseligkeiten ist es nur mehr ein kleiner Schritt zur Gewalttätigkeit. Alle, die sich mit Weltgeschichte beschäftigen, wissen das. Also die Menschheitsgeschichte und Jesus Christus und Hubert von Geusern sind sich da einig. Verbale Feindseligkeit ist sehr, sehr nahe an physischer Gewalt. Aber die beginnt innerlich, im Herzen. Und es nützt nichts, wenn du jetzt da sitzt und sagst oder dir denkst, immerhin habe ich noch niemanden wirklich umgebracht. Die Wurzel ist schon da, innerlich und klein. Und wir stehen vor dem Gericht von jemandem, der bis in unsere innersten Gedanken hineinsehen kann. Wenn wir jetzt vor Gottes Gericht so dastehen, was hilft dann? Suche die Vergebung. Suche Gottes Vergebung. Bitte ihn um Vergebung für den Hass in deinem Herzen. Und für jedes zornige, du Idiot, und für jedes böswillige, geh zum Teufel. Bitte Gott um Vergebung. Und dann suche die Versöhnung. Die Lösung ist nicht äußerlich, sondern die Lösung ist innerlich. Gewalt und Mord sind wie die Spitze des Eisbergs, wie die Frucht von einer tödlichen Wurzel. Das Herz innen drinnen bei dir, das Herz muss anders werden. Das Gegenteil von Mord ist doch nicht kalte Selbstbeherrschung. Das Gegenteil von Zorn ist nicht Gleichgültigkeit. Und so versuchen wir es manchmal zu machen, oder? Seien wir doch ehrlich. Mir ist der jetzt wurscht. Das ist nicht das Gegenteil von Zorn. Das Gegenteil von Zorn ist nicht kalte Selbstbeherrschung oder Gleichgültigkeit, sondern das Gegenteil von Zorn ist Liebe. Und das Gegenteil von Mord und mörderischem Zorn ist Versöhnung. Jetzt wird es immer noch herausfordernder, was Jesus sagt. Wir kommen zum zweiten Teil. Weil eben Mord im Herzen anfängt und so schreckliche Konsequenzen hat, suche zuerst und zackig und zahlbar die Versöhnung. Jesus erzählt da zwei Mini-Geschichten dazu und mit der ersten sagt er uns, dass wir zuerst die Versöhnung suchen sollen. Die Verse 23 und 24, da sagt er, wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Was bedeuten diese Worte? Zur Zeit, in der Jesus spricht, gibt es in Jerusalem einen Tempel und Gott wollte, dass die Menschen dort in diesem Tempel Opfergaben bringen. Also Schafe und Tauben und Lob und Dank und Geld und Freude. Gut, und jetzt sagt Gott, unterbrich alle diese heiligen und frommen Handlungen für etwas noch Heiligeres, für die Versöhnung mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Und das hat kriegt die oberste Priorität. Das war auch die oberste Priorität für den Herrn Jesus selbst. Er ist für die Versöhnung gekommen und ans Kreuz gegangen. Versöhnung kommt zuerst, sagt er. Auch vor allen frommen und heiligen Handlungen. Frömmigkeit ersetzt nicht die Versöhnung. Versöhnung kommt zuerst. Mach den ersten Schritt. Du zuerst. So wie ist es jetzt konkret für uns zu verstehen? Wir sind ja nicht in der Lage, dass wir zum Tempel gehen mit einem Schaf. Und dort fällt uns diese eine Person ein. Und dann können wir nicht unser Schaf im Tempel stehen lassen. Den Tempel gibt es nicht mehr und den Tempel wird es auch nie wieder geben. Wir haben keinen Altar, wo wir Schafe und Tauben opfern. Aber wir machen auch verschiedene Dinge aus Liebe zum Herrn Jesus. Wir machen sie nicht, damit er uns liebt. Wir machen sie nicht, damit wir Punkte bei ihm sammeln, damit er uns in den Himmel reinlässt. Sondern wenn seine Liebe uns erreicht hat, wenn er uns klar gemacht hat, wer er ist, wenn er uns befreit hat von unserer Schuld, wenn er uns Vergebung geschenkt hat, wenn er uns zu seinen Kindern gemacht hat, als Geschenk, dann tun wir auch Dinge aus Liebe zu ihm. Wir reden mit ihm, wir singen Lieder, wir setzen uns in der Gemeinde ein, wir geben Geld. Okay, und dann gibt es da noch diesen einen Konflikt, der dir jetzt gerade einfällt. Nichts, was du sonst tust, kann den verändern. Du kannst diesen zerstörerischen Konflikt nicht lösen, wenn du mehr Lieder singst, wenn du mehr betest, wenn du mehr Geld gibst. Es ist, wie wenn du einen Staudamm baust aus Brettern, die du so reinschlagst, und dann ist eine Planke, ein Brett weiter unten. Da können die anderen Bretter so hoch wachsen, wie sie wollen. Das Wasser wird immer da drüber fliegen und rinnen und dahinter vertrocknest du. Und es gilt jetzt auch für dich. Vielleicht ist dir jemand eingefallen und du weißt, jetzt oder nie. Das ist die eine Stelle in der Predigt, wo sich jeder Prediger freuen würde, wenn Leute aufstehen und gehen. Das Zuhören bei der Predigt ändert es nicht an was du jetzt gerade denkst. Mach jetzt den Anruf. Schreib jetzt das SMS. Schreib, ich möchte gern mit dir reden. Wann kann ich dich anrufen oder bei dir vorbeikommen? Aber vielleicht, nachdem jetzt niemand von euch gegangen ist, sind wir vielleicht alle versöhnt mit jedem. Oder vielleicht ist dir klar, jetzt gerade geht es ja eh nicht. Ich muss warten, bis er aufhört zum Predigen. Oder die Person ist gerade in der Klinik unter dem Messer oder auf dem Berg und hat keinen Empfang. Jetzt gerade geht es eh nicht. Was heißt das jetzt für dich konkret? Heißt das jetzt, dass du jetzt eben deswegen aufhörst zu beten, dass du nicht mehr mitsingst später im Gottesdienst und dass du nicht am Abendmahl teilnehmen kannst? Durch diese Dinge drücken wir ja unsere Liebe mit Jesus aus. Durch diese Dinge drücken wir unser Vertrauen aus, unseren Glauben. Und damit hören wir natürlich nicht auf in der Zwischenzeit. Es bringt nichts, in der Zwischenzeit als Atheist zu leben. Und auch der Mann in der Geschichte von Jesus, bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt auf dem Weg aus dem Tempel zu seinem Bruder, zu seinem Freund, dass der auch gebetet hat auf diesem Weg. Herr, hilf du mir jetzt, schenk du uns jetzt Versöhnung. Hilf mir, mach, dass wir uns versöhnen. Ich glaube nicht, dass der aufgehört hat zum Beten. Und das sage ich jetzt für alle, die jetzt gerade nicht den Anruf machen können oder das Gespräch anfangen können. Rede weiter mit dem Herrn. Drück weiter deinen Glauben aus, dein Vertrauen. Aber nimm dir jetzt vor, dass du jetzt, heute, den ersten Schritt machen wirst. Nimm dir jetzt vor, heute noch einen Schritt auf diese Person zuzugehen. Suche zuerst Versöhnung. Schieb es nicht mehr auf. Ich persönlich bin Meister im Aufschieben. Aber der Herr ist ja in unserem Wirken und irgendwann mal, da merke ich, jetzt muss ich anrufen. Schieb's nicht mehr auf. Das nützt überhaupt nichts. Das ist die erste Mini-Geschichte zur Versöhnung. Suche die Versöhnung zuerst. Und die zweite sagt uns, suche die Versöhnung zackig und zahlbar. Da sind jetzt zwei Personen auf dem Weg zum Gericht in Vers 25 und Jesus sagt, einige dich mit deinem Gläubiger rechtzeitig, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu's schnell, nicht nur zuerst, sondern auch zackig, rechtzeitig, also heute, weil wir wissen ja nicht, wann das Gericht sein wird. Und tu es zahlbar. Die Versöhnung kostet etwas. Das kostet etwas. Sie ist teuer. Sie ist auch sehr kostbar. Und sie ist deswegen auch teuer. Es muss gezahlt werden. Wenn du jetzt mit deinem Gegner auf dem Weg zum Gericht bist, dann nützt es nichts, wenn du auf dem Weg zum Gericht zu ihm sagst, jetzt gib doch endlich zu, dass ich im Recht bin und dass ich dir nichts schulde. Deswegen seid ihr ja auf dem Weg zum Gericht. Da wird er nicht auf einmal sagen, ja, jetzt gebe ich es doch zu, gehen wir wieder heim. Und du musst was anderes machen, damit ihr nicht vor dem Richter steht. Was ist da der einzige Weg? Der einzige Weg ist, deinem Gegner großzügig entgegenzukommen. Der Weg lautet also, dass du bezahlst, bis er zufrieden ist. Wenn du, und das machst du, wenn du ihm das gibst, was ihn versöhnt, wenn du ihn zigfach um Vergebung bittest, wenn du zielstrebig auf ihn zugehst und sagst, was kann ich geben, damit du zufrieden bist? Wie kann ich dir entgegenkommen, damit wir wieder versöhnt sind? Eines meiner Kinder hat in dieser Woche auf diese Frage geantwortet, bring mir ein Glas Wasser. Manchmal ist das gar nicht so schwer. Ein kleines Zeichen reicht für manche. Und überhaupt, das wollte ich auch noch irgendwann mal anbringen. Solange du diesen Anruf heute aufschiebst, diesen ersten Schritt nicht machst, solange wird es immer größer werden und immer mehr dich fertig machen, innerlich dich immer mehr auffressen und der Käfig wird immer, in dem du eingesperrt bist, wird immer stabiler und enger. Und das habe ich schon immer und immer wieder erlebt, dass wenn ich dann nur den ersten Schritt gemacht habe, wenn ich nur gesagt habe, ich möchte mit dir reden, dass dann schon die Türen aufgehen und dass die ganze Sache schon oft so, dass da die Luft ausgeht aus dieser schrecklichen Sache, nur durch den ersten Schritt. Also schieb's nicht länger auf. und gib, was notwendig ist, um dich zu versöhnen. Zahle, was nötig ist. Normalerweise versuchen wir ja, so clever wie möglich, so wenig wie möglich und so spät wie möglich zu bezahlen. Das ist das Normale. So clever wie möglich, so spät wie möglich, so wenig wie möglich. Und Jesus dreht es um. Er sagt, komm ihm zuerst und zackig und zahlbar entgegen. Sonst drohen noch schlimmere Konsequenzen. Entgegenkommen heißt, kann heißen, dass du mehr geben musst, als es aus deiner Sicht gerecht ist. Dass du draufzahlst, um Schlimmeres zu verhindern. Die Versöhnung ist es wert. Sie ist so kostbar. Sie ist es wert, teuer dafür zu bezahlen. Also was lehrt Jesus über Mord und Gewalt? Mord und Gewalt beginnen klein und unscheinbar in dir. Deswegen brauchst du dringend Vergebung. Und du brauchst dringend Versöhnung. Suche die Versöhnung. Suche sie zuerst. Zackig. Und zahle, was notwendig ist. Wie soll das jetzt gehen? Wie sollen solche Menschen wie wir sowas tun? Das geht alles nur wegen Jesus. Das kann ich selber nicht. Mein Stolz wäre da viel zu groß. Meine Angst. Ich selber könnte das nicht aus mir selbst heraus, ohne Hilfe. Es geht nur wegen Jesus. Jesus hat ja alles dafür bezahlt, damit Versöhnung möglich ist. Er hat draufgezahlt. Viel mehr, unendlich mal mehr, als ich verdient hätte, als gerecht gewesen wäre. Er hätte nämlich gar nichts zahlen müssen. Er hätte nichts bezahlen müssen. Aber für die Versöhnung hat er alles bezahlt. Für uns hat er sein Leben hergegeben. Und er ist auferstanden, er lebt, er ist jetzt hier und jetzt feiern wir ihn. Wir feiern ihn dafür, dass er diese Versöhnung gemacht hat, die bis in unser Herz hineinreicht und bis in unsere zerstörten Beziehungen hinein. Und wir brauchen für das alles, was ich vorhin gesagt habe, seine Kraft. Wir brauchen ein neues Herz, das nicht mehr voller Zorn ist. Wir brauchen Vergebung für unseren Zorn, für unsere verbale Gewalt und für unsere Unversöhnlichkeit. Wir brauchen Kraft und Mut, jetzt den ersten Schritt zu gehen. Und das geht nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Er macht uns zu Brüdern und Schwestern. Er macht uns reich, sodass wir mehr hergeben können, als wir für richtig empfinden. Er macht uns zu Brüdern und Schwestern, er macht uns reich. Er liebt Versöhnung. Er liebt Versöhnung. Wenn du heute dieses SMS schreibst oder anrufst oder hingehst, ist er dabei. Er liebt das, wenn Menschen sich versöhnen. Er liebt Versöhnung. Er bringt Brüder und Schwestern zusammen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass seine Kraft das schafft? Glaubst du, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist? Dass er Versöhnung unter uns schaffen will, weil diese Liebe unter uns für ihn so wichtig ist? Glaubst du, dass er mit dir zu deinem Bruder hingeht, zu deiner Schwester hingeht? Dass er dich reich macht, dass er dich beschenkt mit ewigem Leben, himmlischem Leben. Glaubst du das? Dann feier jetzt mit beim Abendmahl. Ich bete mit uns. Wir beten. Herr Jesus Christus, du weißt jetzt, wie es jetzt gerade in uns aussieht. Vergib uns. Vergib uns den mörderischen Zorn. Du weißt, wie viele von uns voller Zorn sind. Bitte veränder uns. Du weißt, wie viele von uns Versöhnung brauchen. Bitte beschenke du uns. Und Herr Jesus, für alle, die jetzt gleich irgendwo hingehen werden oder ein SMS schreiben nach dem Gottesdienst oder anrufen, für alle diese Schritte, die du in deinen Kindern bewirkst, weil sie dir vertrauen, Herr, da bitten wir dich um deine Hilfe, um Gelingen. Herr, wir bitten dich, mach du uns zu einer Gemeinschaft, die versöhnt ist und liebevoll. Amen.